Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers. Schönen guten Tag. Warum musste ein 16-jähriger Jugendlicher in Dortmund an 6 Schüssen aus einer Maschinenpistole der Polizei sterben? Der tödliche Einsatz sorgt für Diskussionen. Ich befrage dazu gleich einen Professor von der Polizeihochschule in Nordrhein-Westfalen. Außerdem befassen wir uns mit moderner Energietechnik für den Haushalt. Ein Start-up aus Hannover entwickelt energiesparende Duschen. Und wir schauen darauf, ob Lastenräder dazu taugen könnten, den Autoverkehr in den Städten zu verringern. In Leipzig läuft ein Pilotprojekt. Dieser Polizeieinsatz in Dortmund hat für viel Bestürzung gesorgt. Die Polizei war am Montag in ein Flüchtlingswohnheim gerufen worden, weil ein 16-jähriger Flüchtling aus dem Senegal sich auffällig verhalten hat. In eine Jugendhilfeeinrichtung wurden sie gerufen, 11 Polizeibeamte haben dann vergeblich versucht, den Jugendlichen zu beruhigen, bis er wohl mit einem Messer in der Hand auf sie zugerannt ist. Dann fielen Schüsse, 6 aus einer Maschinenpistole, und der junge Mann ist gestorben. Im Nachhinein hat es in Dortmund eine Demonstration gegeben, bei der Polizei vorgeworfen wird, unverhältnismäßig Gewalt angewendet zu haben. Ich habe vor der Sendung sprechen können mit Martin Klein. Er ist Professor und Ausbilder an der Polizeihochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Herr Klein, warum schießt ein Polizist, der begleitet ist von 10 Kollegen, mit einer Maschinenpistole 6-mal auf einen Jugendlichen?
Das ist eine Frage, die im Rahmen des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens tatsächlich zu klären ist. Grundsätzlich muss man sehen, dass der Schusswaffengebrauch im Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen geregelt ist. Und das letzte Mittel ist, das die Polizei anwenden kann, insbesondere wie in diesem Fall, um einen Angriff auf andere Personen abzuwehren.
Vorher wurden wohl Taser eingesetzt, richtig?
Ja, Taser und Pfefferspray soll eingesetzt worden sein. Nach dem, was ich bislang gehört habe, der Taser 2-mal, das erste Mal wohl verfehlt und beim zweiten Mal dann ohne Wirkung. Zurück zum Schusswaffengebrauch. Man muss im Hinterkopf behalten, dass das Ziel des Schusswaffengebrauches immer nur sein kann, den Menschen, auf den geschossen wird, angriffsunfähig zu machen. Wie häufig das
also nicht zu töten.
Muss, ja, richtig. In dem Fall, über den wir uns hier unterhalten, scheint mir alles dafür zu sprechen, dass es nicht gezielt tödlich geschossen werden sollte. Grundsätzlich wäre das in absoluten Ausnahmefällen auch rechtlich zulässig. Aber Ziel ist es, angriffsunfähig zu machen, und dafür darf dann so lange geschossen werden, bis der Angreifer dann angriffsunfähig geworden ist. Wie viele Schüsse man dafür braucht, ist tatsächlich unterschiedlich. Und auch je nachdem, wo und wie getroffen wird.
Ist das eigentlich üblich, dass Maschinenpistolen im Einsatz sind?
Tatsächlich ist das eher ungewöhnlich, dass mit der Maschinenpistole geschossen wird. Üblicherweise sind die Polizeibeamten mit den Dienstwaffen als der Pistole ausgestattet. Es ist aber nicht per se rechtswidrig, dass hier eine Maschinenpistole zum Einsatz gekommen ist. Die gehört mit zu den rechtlich zugelassenen Schusswaffen nach dem Polizeigesetz, wird standardmäßig mitgeführt auf den Fahrzeugen und kann von den Polizeibeamten zu Einsätzen mitgenommen werden. Mir sind jedenfalls keine Regelungen bekannt, wonach der Einsatz von Maschinenpistolen unzulässig wäre oder Vorgaben, wann die zwingend zu nehmen sind.
Sie sind ja Ausbilder, Sie bilden Polizisten aus. Aus Ihrer Sicht, was hätte bei diesem Einsatz vielleicht anders laufen können, dass dieser Jugendliche, der ja offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation war, noch leben könnte?
Ja, schwierige Frage. Vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, was vor Ort wie passiert ist. Was wir haben für eine Situation, ist ja einen Jugendlichen, der suizidale Absichten gehabt zu haben scheint.
Offenbar verzweifelt war, außer sich war.
Verzweifelt war, genau. In einer Ausnahmesituation war, und wenn ich das richtig verstanden habe, sich das Messer schon auf den Bauch gesetzt hatte, sodass man da von einem ernsthaften Vorhaben ausgehen musste, wo die Polizei letzten Endes ihn ja auch davon erstmal abhalten können muss. Die Frage ist, ob man die Situation vorher durch Kommunikation deeskalieren könnte und dieses Gefährdungspotenzial, das der Jugendliche für sich selber dargestellt hat, eventuell hätte runterfahren können. Ich sage meinen Studierenden immer, dass die Kommunikation, die sie haben, das beste Einsatzmittel ist. Das scheint hier vor Ort wohl nicht geklappt zu haben. Da können Sprachprobleme im Hintergrund gewesen sein. Es kann sein, dass die Person einfach nicht ansprechbar gewesen ist. Da möchte ich mich gar nicht so in Spekulationen hinausziehen. Aber das wäre eine Variante, wo man reingehen könnte. Das geht natürlich nur, solange das funktioniert. Wenn ich als Polizeibeamter davon ausgehen muss, dass diese Drohung, sich zu umzubringen, dann kurzfristig umgesetzt werden könnte, kann ich nicht abwarten. Dann muss ich tätig werden.
Ab wann darf man denn schießen? Auch so, dass es tödlich sein kann?
Ich möchte mich gar nicht auf den gezielt tödlich wirkenden Schuss hier zurückziehen, sondern eher gucken, wann darf ich schießen. Schießen darf ich insbesondere dann, um einen gegenwärtigen Angriff auf Leib oder Leben von anderen Menschen, ob das jetzt Polizeibeamte oder andere Menschen, Bürger aus dem Bereich sind, abzuwehren. Das heißt, ich brauche eine sehr hohe Gefährdungssituation. Der Angriff muss unmittelbar bevorstehen oder bereits begonnen haben. Da habe ich, nach dem, was ich bislang gehört habe, auch keine Zweifel, dass das hier passend wäre. Denn nach allem, was ich gehört habe, ist der Jugendliche auf Polizeibeamte zugerannt oder hat sich schnell auf die zubewegt in einer aggressiven Art und Weise, sodass damit gerechnet werden musste, dass mit dem Messer gestochen oder geschnitten werden würde. Und da muss man im Hinterkopf behalten, dass ein Angriff mit einem Messer in kürzester Zeit tödlich wirkende Verletzungen hervorrufen kann, wo man auch mit bester Ärztehilfe nicht mehr dagegen vorgehen kann.
Es ist nicht der einzige Polizeieinsatz in Deutschland, der in letzter Zeit tödlich geendet ist. Allein in den vergangenen 2 Wochen zähle ich 3. Ein Mann in Köln starb bei einer Zwangsräumung einer Wohnung ebenfalls, auch weil er mit dem Messer gedroht hat. Und ähnlich ein Mann in Frankfurt, der wohl auch aggressiv geworden ist und Polizisten mit dem Messer bedroht hat. Ist das jetzt eine zufällige Häufung oder doch etwas, was Sie bedenklich stimmt, Herr Klein?
Es macht auf jeden Fall betroffen, das erstmal vorneweg, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen durch polizeilichen Schusswaffengebrauch zu Tode gekommen sind. Insgesamt muss man aber sehen, schießt die Polizei in Deutschland sehr wenig. Und dass wir jetzt in kurzer Zeit.
Was heißt sehr wenig? Im Vergleich zu anderen Ländern? Oder?
Ja, genau, im Vergleich zu anderen Ländern. Also da scheint das meines Erachtens eher eine zufällige Häufung zu sein. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass der Umgang mit dem Messer in letzter Zeit zugenommen hat. Und Messer als einfach zu nutzendes, einfach zu besorgendes Instrument mitgeführt wird und dann Bedrohungen ausstrahlen können, wo gerade wenn es schnell gehen muss, vielfach nichts anderes übrig bleibt, als von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.
Danke für diese Einschätzungen und Informationen. Professor Martin Klein aus Bielefeld war das von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen. Sein Schwerpunkt ist das Eingriffsrecht, also die Rechte der Polizei in Grundrechte einzugreifen. Zugegeben, es ist an einem Tag wie heute schwer vorstellbar, aber es könnten im Winter kühle Zeiten auf uns zukommen. Zumindest sind wir wegen der Gaskrise und des Konflikts mit Russlands Präsident Putin aufgerufen, weniger Energie zu verbrauchen. Zum Beispiel weniger lange warm zu duschen. Hört sich lächerlich an, ist aber bedeutsam, hat uns Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärt. Umso interessanter ist es, dass in Hannover ein Unternehmer ein neuartiges, umweltfreundlicheres Warmwassersystem für Duschen entwickelt hat. Unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau hat den Erfinder und sein Start-up besucht.
Ja, ich bin gespannt. Das ist ja quasi gerade ein neues Experiment.
Fast bedächtig bewegt sich der Laserkopf oberhalb einer eingespannten silbernen Metallplatte. Wo der fürs Auge unsichtbare Strahl auf Stahl trifft, entsteht eine Flamme. Entstehen lange Schweißnähte, ein schlingenartiges Muster. Durch seine Schutzbrille verfolgt Oliver Baum die am Computer programmierten Bewegungen, prüft vorsichtig mit der Hand immer wieder die entstehenden Schweißnähte.
Kann auch gut sein, dass es wieder eins von vielen Experimenten ist, die erstmal nicht erfolgreich sind.
Hier in der abgeschlossenen Laserkabine entsteht das Herzstück von Baums Warmduscher. So heißt ein von ihm entwickelter Duscheinbausatz, der beim Duschen Energie spart.
Da fließt das kalte Frischwasser durch und das noch warme Abwasser fließt oben drüber und gibt die Wärme dann an das kalte Frischwasser ab. Und das geht vorgewärmt in die Mischbatterie und man muss halt weniger Heißwasser dazu mischen, dass man dann genauso duschen kann, wie man eigentlich immer geduscht hat.
Das ist die Idee von Oliver Baums Warmduscher, die er beim Gang durch seine Werkstatt erklärt. Die Energie, mit der das Wasser erhitzt wird, will er nicht einfach über den Körper und dann direkt in den Ablauf fließen lassen. Stattdessen läuft es über Baums Metallplatte und die fängt die Wärme aus dem Wasser auf. Die schlangenförmige Struktur der Leitungen optimiert diesen Austausch.
Es gibt in der Technik ja Gegenstrom-Wärmetauscher. Das bedeutet eigentlich, dass das kalte Wasser und das warme Wasser sich quasi gegenläufig begegnen. Das ist beim Duschen ja nicht so ganz einfach, weil das Wasser tropft ja quasi zufällig von oben runter mit einer gewissen Zufallsverteilung. Und wir haben uns aber einem Gegenstromwärmetauscher angenähert.
Der Warmduscher wird zwischen die Kaltwasserleitung der Dusche zwischengeschaltet. Das Wasser aus der Leitung fließt durch einen Schlauch kalt durch den Wärmetauscher, wird durch von oben kommendes Duschwasser erwärmt. Dann geht es durch einen weiteren Schlauch wieder hinauf in die Mischbatterie und dann in den Duschkopf. Weniger Wasser muss erwärmt werden, Gas, Öl oder Strom werden gespart. Eine Idee, die ihm vor etwa 7 Jahren gekommen sei, sagt Baum, die er weiterentwickelte und für die er Förderungen erhielt.
Also ich bin ja schon so ein durch und durch Maschinenbauer, würde ich sagen, und kenne mich mit sehr vielen Techniken da aus. Habe zum Beispiel Rührreibschweißen, kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und Laserschweißen hört sich ja auch immer ein bisschen nach Science Fiction an und hat sich für mich auch noch bis vor kurzem eigentlich. Und jetzt haben wir mittlerweile unseren eigenen Laser hier und schweißen halt selber so. Ist dann irgendwie doch auch beherrschbar, wenn man es macht. Ne? Man muss es halt immer machen.
Und immer weiter verbessern, wie an diesem Nachmittag, um das Produkt haltbarer zu machen und Produktionsschritte zu beschleunigen. Bis zu 4 Stunden dauerte bisher allein das Herstellen des Wärmetauschers. Noch immer ist hier viel Handarbeit, die Baum mit einer Handvoll Mitarbeitender erledigt, bis der Warmduscher verpackt im Karton liegt und sie ihn zur Post bringen. Die Stückzahlen waren bisher überschaubar, doch das ändere sich, sagt Baum. Der russische Überfall und die damit verbundenen steigenden Energiepreise hätten die Nachfrage nach dem Warmduscher steigen lassen.
Man spart schon Unmengen an Energie und wenn jede Kilowattstunde zählt, dann ist Duschen schon als zweitgrößter Energieverbraucher im Haushalt ein ganz wichtiges Schlüsselding, an dem man angreifen muss und angreifen kann. Und es ändert sich ja tatsächlich noch nicht mal was am Duschen, also du duschst ja ganz genauso wie vorher.
Finanziell besonders schnell lohne sich der Einbau in Wohnungen mit vielen Menschen, WGs etwa oder Familien, sagt Baum. Was ihm von Beginn an wichtig war, regional produziert und nachhaltig soll sein Warmduscher sein.
Wenn man wirklich auf Plastik verzichten will und alles irgendwie richtig machen gleichzeitig, dann macht man sich das Leben nicht einfacher. Viele Zulieferer oder Firmen, die wir eventuell gerne als Zulieferer hätten, sagen halt, ihr müsst in China produzieren, sonst wird's nichts. Und nach dem Motto, ihr werdet nicht erfolgreich, wenn ihr nicht in China produziert. Aber genau das ist ja das, was wir nicht wollen. Wir machen das Ganze ja irgendwie mit der Überzeugung, dass wir was Gutes machen wollen. Und ich sage auch immer wieder, wenn wir aufhören würden, was Gutes zu machen, dann höre ich auch auf, das überhaupt zu machen, weil dann brauche ich es nicht. Wir wollen schon was Gutes machen und ich bin ja Maschinenbauingenieur. Ich kann auch woanders Geld verdienen, das ist alles nicht so das Ding. Wir wollen da konsequent bleiben.
Derzeit wächst das Startup. Im Anschluss an das Interview stellt sich ein neuer Mitarbeiter vor. Dringend notwendig, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen.
Eigentlich seit die Sache mit Russland da anfing, sind wir im Lieferrückstand, weil dann ging es auf einmal ganz schön schlagartig los. Und jetzt sind wir aber soweit, dass wir bald den Rückstand aufgeholt haben. Haben auch schon ein bisschen Material vorgesorgt, so dass wir danach auch hoffentlich nicht wieder in so einen Rückstand kommen. Also wir haben zurzeit 30 Werktage Lieferzeit auf der Internetseite und schneller schaffen wir es zurzeit auch wirklich nicht. Aber ich hoffe, dass wir zum Herbst hin ein bisschen schneller werden und ein bisschen was vielleicht auch sogar auf Lager haben, dass wir auch direkt mal was verschicken können. Dann wollen wir zum Winter die Produktion schon irgendwie so weit hochfahren und stabil haben, dass wir auch wirklich einen Beitrag leisten können an der Stelle, wo es jetzt irgendwie wichtig ist.
Rund 200 Warmduscher haben sie aus Hannover bereits verschickt. Beim Crowdfunding zunächst vor allem an jüngere, energiebewusste Menschen. Nach einem Fernsehbeitrag über das Startup hätten zuletzt überwiegend Männer fortgeschrittenen Alters einen Warmduscher bestellt.
Etwas für Warmduscher. Das energiefreundlichere Duschen hat sich unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Bastian Brandau, vorstellen lassen. Und wir bleiben beim Thema Energiewende. Lastenräder, also elektrobetriebene Fahrräder mit großem Transportkasten vorne, sind vor allem bei jungen Eltern in der Großstadt im Trend. Entsprechend wurden Lastenräder auch schon als Hipster-Fahrzeug verspottet. Allerdings könnten Lastenräder ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende sein. Nämlich dann, wenn sie tatsächlich als Ersatz für das Auto benutzt werden. Zum Beispiel beim Einkaufen. In Leipzig läuft seit kurzem ein Test, Lastenräder über das normale Fahrradverleihsystem zu verleihen. Das Ganze ist Teil eines größeren Pilotprojekts, das es auch in anderen Städten gibt. Man will herausfinden, wo Lastenräder am besten angenommen werden und wie so ein Verleihsystem aufgebaut sein sollte. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat sich das angeschaut.
Ich habe selber ein Lastenrad im Hof stehen, aber das ist nicht ganz gewartet und nicht ganz flott. Und da dachte ich mir, auf die Schnelle nehme ich einfach das. Tolles Angebot.
Marco benutzt das Leihlastenrad heute zum ersten Mal. Er will seinen Sohn aus dem Kindergarten abholen. Das zweirädrige Cargo-Bike steht neben den normalen Leihrädern an einer Bikesharing-Station in der Leipziger Südvorstadt. Ausleihen funktioniert ganz einfach über die normale App. Mit einem Filter kann man sich nur die Lastenräder anzeigen lassen.
Am besten reserviert man sich hier ein Lastenfahrrad, weil das ja doch schon gut nachgefragt ist. Hat man dann eine Viertelstunde reserviert, kann gemütlich herlaufen, mit dem Handy den Code einscannen und dann kann es losgehen.
Lastenräder ausleihen konnte man in Leipzig schon vorher, zum Beispiel bei Umweltschutzorganisationen. Das neue System soll aber komfortabler sein und mehr Menschen dazu bringen, das Lastenrad auszuprobieren. Mit zwei Rädern fährt es sich fast wie ein normales Fahrrad. Nur in den Kurven muss man sich an die etwa 1 Meter lange Transportkiste vor dem Lenker gewöhnen. 4 Euro kostet das Lastenrad pro Stunde, mit Elektroantrieb 60 Cent mehr. Seit Mitte Juli läuft das Pilotprojekt in Leipzig. An 11 Stationen stehen insgesamt 30 Lastenräder. Außerdem gibt es auch ein dreirädriges Inklusionsrad, mit dem eine Person im Rollstuhl transportiert werden kann. Für die 5-monatige Testphase kann man die Räder nur an bestimmten Stationen leihen und zurückgeben.
Wir können niemals die ganze Stadt abdenken oder die Kommune, sondern halt machen nur Teststadtteile sozusagen, um mal zu gucken, wie es ankommt.
Anita Benassi betreut das Pilotprojekt im Rahmen der bundesweiten Mobilitätsinitiative TINK. Sie berät im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums Städte und Kommunen zu Lastenrädern. Auch andere Städte haben den Lastenradverleih schon getestet. Dortmund und Singen am Bodensee. Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv. Der Verleih ermöglicht auch Menschen mit weniger Geld, das neue Transportmittel auszuprobieren.
Weil Investitionskosten zwischen 4.000 bis 6.000, 7.000 Euro, wenn man selber so ein Lastenrad anschaffen will, ist halt schon mal eine hohe Hürde und teilweise haben wir momentan mindestens 12 Monate Wartezeit auf Lastenräder.
Das Pilotprojekt soll sich nicht nur an umweltbewusste Großstädter richten. In Leipzig gibt es auch Stationen vor Bürogebäuden, einem Forschungscampus und am Einkaufszentrum im Plattenbauviertel Grünau.
Auch Jugendliche ab 16 Jahren können die Transporträder ausleihen. Die sind motorisiert, also sie haben eine Reichweite von teilweise 60 Kilometern.
Benassi ist überzeugt, dass in Zukunft deutlich mehr Lastenräder auf den Straßen unterwegs sein werden.
Ich glaube schon ziemlich fest dran, weil es ist eins der schnellsten Varianten, Emissionen einzusparen für so eine Kommune mit extrem geringen Investitionskosten.
Dafür müssten Straßen aber besser auf Fahrradverkehr ausgelegt werden. In Leipzig will man künftig mehr Stellplätze extra für Lastenräder ausschildern. Seit kurzem gibt es dafür ein eigenes Verkehrszeichen. Für Handwerksbetriebe, die sich eigene Lastenräder kaufen wollen, gibt es verschiedene Zuschüsse, bis zu 2.500 Euro pro Rad. In Leipzig ist der Verleihtest gut angelaufen. In den ersten beiden Wochen wurde jedes Rad etwa einmal am Tag ausgeliehen. Die Organisatoren hoffen auf eine noch größere Nachfrage, wenn das Angebot bekannter wird.
Die Räder sind eigentlich ständig weg und die Leute fragen uns, wo sind die Räder? Wir können sie nicht mieten.
Wenn die Nachfrage stimmt, könnte die Stadt Leipzig auch dauerhaft Lastenräder verleihen, sagt der für Verkehr zuständige Baubürgermeister Thomas Dienberg.
Wir wissen, dass ein wesentlicher Grund ist, auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verzichten und dann doch wieder aufs Auto zuzugreifen, wenn man größere Lasten wie so ein Einkauf zum Beispiel zu transportieren hat. Und das ist etwas, was natürlich dieses Lastenrad, wo wir glauben, dass es in eine Lücke stößt.
Nach Leipzig soll das Modellprojekt weitergehen in der Region Tecklenburger Land im Norden von Nordrhein-Westfalen. Dort soll ausprobiert werden, wie der Lastenradverleih auch auf dem Land funktionieren kann.
Aus Leipzig war das der Bericht von unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz. Das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich verabschiede mich.